Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Aber dabei darf man nicht vergessen, dass diese Meilensteine nicht bedeuten, dass es zu diesem Zeitpunkt 100% der Kinder erreicht haben, sondern dass das 70% der Kinder sind im Schnitt.
Eltern suchen das. Das heißt, die suchen die Information, ab wann muss mein Kind denn? Hallo, dies ist der Podcast PKIP für die Ohren. Hier findest du Antworten und Impulse zu den Fragen aus deinem Babyalltag. Gesammelt aus unserer pädagogischen Praxis sowie unseren PKIP-Kursen. Schön, dass du uns gefunden hast. Hallihallo. Du hörst wieder PKIP für die Ohren. Wir sind Sarah, Franzi und Nina, alle in pädagogischen oder auch psychologischen Berufen tätig und beobachten in unseren PKIP-Kursen seit langen Jahren die kindliche Entwicklung sowie das Zusammenwachsen von Eltern und ihren Babys im ersten Lebensjahr. Diese Beobachtungen und Erfahrungen teilen wir in diesem Podcast mit. In der Episode heute soll es nun um die Meilensteine in der Entwicklung deines Babys gehen. Das bedeutet eben jene beobachtbaren Fortschritte, die du im ersten Lebensjahr in riesengroßer Zahl und in rasanter Folge bei der Entwicklung deines Babys beobachten kannst. Wir wollen dich hierbei erstmal auf die einzelnen Bereiche der frühkindlichen Entwicklung aufmerksam machen, die erklären, wie die einzelnen Bereiche zusammenwirken und dann erklären, in welchem Alter in etwa du sie bei deinem Baby beobachten kannst. Das ist ein riesengroßes Thema Und um diese Folge nicht zu lang werden zu lassen, teilen wir es in zwei Teile auf. In diesem ersten Teil soll es nun um die Bereiche der Körpermotorik, der Greifmotorik und der Sehfähigkeit gehen. Das sind die Bereiche, über die wir dich heute ein bisschen unterhalten möchten, sodass du einen schönen Sonntag hast und dir Informationen geben möchten darüber, was sich da so tut im ersten Lebensjahr. Sarah und Franzi, erzählt mal, wenn ihr euch die Entwicklung im ersten Lebensjahr in diesen Bereichen so anschaut, was fällt euch an Entwicklungen von 0 bis 12 Monaten so ein?
Also als erstes, wenn ich wirklich jetzt an die ganz kleinen Babys denke, dann sieht man schon das, was du gerade vorgestellt hast, Nina, dass das ja sehr stark zusammenhängt. Also wenn wir uns überlegen, wir nehmen so einen runden, roten Ball, zeigen dem unserem Baby und dann ist als erstes eben so dieses Sehen, das ist Fokussieren, ich schaue mir den Ball an und dann kann man auch schauen, wie reagiert mein Baby, um zu gucken. Schaut es den Ball an, verfolgt es den Ball vielleicht auch mit seinen Augen, kommt die Körpermotorik dazu, also dreht es den Kopf, um weiterhin den Ball in den Blick zu behalten, kommen vielleicht sogar schon die Hände mit dazu, die Arme, wo sich auch der Körper bewegt und auch dieses Greifen, einfach mal auf diese Handöffnung zu achten. Wie greift mein Kind? Also hat es schon die richtige Handöffnung, die Finger richtig positioniert, um den Gegenstand, den ich meinem Kind zeige, zu greifen. Jetzt habe ich gestartet mit ganz klein und gleich schon erklärt, wie entwickelt sich das bei älteren Kindern. Und da könnt ihr schauen, ja, wie ist euer Kind drauf? In welchem Entwicklungsschritt ist es gerade? Schaut es nur? Beobachtet es? Geht es mit seinem Kopf mit? Streckt es vielleicht schon die Hände oder sogar die Füße danach aus? Und greift es auch danach?
Und ich finde das, was du gesagt hast, Franzi, das Beispiel mit dem roten Ball, den wir unserem Kind zeigen, oder wir können auch genauso gut natürlich uns als Spielmaterial anbieten, indem wir uns nah vor unser Kind setzen. Aber ich finde, da lohnt es sich auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, wie entwickelt sich eigentlich die Sehfähigkeit, wenn unsere Kinder auf die Welt kommen, dann schauen sie, man kann sich das vorstellen, ein bisschen wie durch so eine Milchglasscheibe. Und da muss diese Sehfähigkeit erstmal ein bisschen auch ausgebildet werden und geübt werden. Das heißt, ich muss erstmal lernen, mit beiden Augen einen Gegenstand zu fokussieren und den zu verfolgen. Ich lerne erstmal überhaupt die Kontrastempfindlichkeit. Ne? Kinder oder Neugeborene sehen vor allen Dingen hell und dunkel. Irgendwann kommt die Farbwahrnehmung dazu, die Farberkennung. Und dann kann ich nach und nach einen Gegenstand fokussieren, auf kurze Entfernung, dann immer weiter scharf stellen und darauf fokussiert bleiben. Und irgendwann kann ich auch meine Aufmerksamkeit zwischen zwei Objekten bewegen. Also wenn ich in einer Hand einen roten Ball und in der anderen einen blauen Ball habe, dann kann ich hin und her schauen. Und das zeigt ja schon, wie in den ersten 6 bis 8 Monaten sich alleine der Bereich der Sehfähigkeit entwickelt. Und den brauchen wir, damit Motorik funktioniert und damit die Motorik da anschließen kann. Das bedingt sich ja sehr.
Bestimmt. Und es ist auch eine relativ feine Beobachtungsmöglichkeit für Eltern, die täglich passieren kann, zu schauen, wenn mein Kind neugeboren ist, zu gucken, okay, wie weit kann mein Baby tatsächlich schon in den Raum schauen? Das heißt, die Sehweite. Sieht mein Kind mich scharf? Das heißt, können beide Augen fokussieren? Schaut mein Kind mich an, wenn ich ganz, ganz nahe komme? So, das heißt, das zu schauen, schaut mein Kind mich an, wenn ich mein Gesicht vor das Gesicht des Kindes bringe? Und dann vielleicht in einigen Wochen zu gucken, wenn ich mein Gesicht ein bisschen entferne oder den Ball, das heißt, die Distanz größer wird, kann mein Kind fokussieren. Das lässt sich für Eltern auch relativ leicht beobachten. Da braucht es keine Messungen für, das kann ich sehen, ob mein Kind mich fokussieren kann. So, das lässt sich für Eltern schön selbstständig beobachten.
Und das Schöne ist ja auch, wenn wir uns den Bereich der Sehentwicklung angucken und den in Kombination mit der Motorik betrachten, dass wir auch merken, dass ja je besser der Sehsinn ausgebildet ist, je besser und gezielter kann ich auch meine Motorik einsetzen. Und auf der anderen Seite brauche ich aber motorischen Input in Form von Greifen, in Form von ich drehe mich vom Rücken auf den Bauch, vom Bauch auf den Rücken. Ich komme ins Robben, irgendwann ins Hinsetzen, ins Krabbeln, ins Aufstehen. All das, diese motorischen Input, den brauche ich, damit das dann visuell wahrgenommen werden kann und damit ich dann sowas ausbilden kann wie Raumwahrnehmung.
Motorischen Input, Sarah, und ganz sicher auch, was ich in den Gruppen oder in den Kursen auch immer wieder vorschlage, ist zu schauen, dass das Spielzeug, das ich dem Kind anbiete, als Beginn natürlich ein großes, gut zu greifendes Spielzeug ist. Und wenn wir uns im zweiten Halbjahr befinden, auf dem Weg ins zweite Halbjahr, dass ich mir Dinge mal aussuche, die kleiner sind. Das heißt, wo ich, wenn ich mich mit dem Sehsinn beschäftige, wo es für die Augen, für die Augenmuskulatur eine größere Herausforderung darstellt, einen kleinen Gegenstand überhaupt zu fokussieren, zum Beispiel einen Bindfaden oder eine Kugel, die ich an einem Faden befestige, sodass, wenn das Kind das dann in den Mund nimmt, ich nichts zu befürchten habe. Das heißt, der Gegenstand, dem ich den Kind, das ich anbiete, zu gucken, dass der mal kleiner wird, sodass die Augen eine größere Herausforderung haben und dann in Kombination mit der Auge-Hand-Kombination das dann anders gegriffen wird. Also auch da können Eltern schön experimentieren und schauen, was sieht mein Kind überhaupt schon?
Und das mit dem Bindfaden ist auch eine echt schöne Idee, Nina, weil das ist ja das, was viele Eltern sich fragen, wie kann ich denn für diese Feinmotorik meinem Kind was anbieten, was irgendwie sicher ist? Und wenn man das ja gut verknotet und als Kreis hat, vielleicht noch mit einer großen Kugel dran, ist das natürlich was, was man immer unter Aufsicht spielen lässt, aber nichts, was irgendwie schnell komplett irgendwie in dem Mund verschwinden kann und weg ist. Es geht ja so mehr um dieses genau Sehen, Wahrnehmen und vielleicht auch Greifen mit dem Pinzettengriff und. Die Kombination aus Sehen, Motorik, Greifen wird uns ja noch mal mehr bewusst, wenn ihr euer Kind wirklich ganz genau beobachtet. Also, dass das alles so zusammenhängt, wie Sarah schon gesagt hat. Also erstmal wird nur fokussiert. Ihr könnt richtig schön spielen mit dem Abstand zwischen dem Gesicht und dem Baby oder auch dann die Gegenstände zu verändern. Dann kommt das dazu mit dem Greifen. Wie greife ich? Und was Nina gerade vorgeschlagen hat an Spielmaterial, das auch noch zu erweitern mit den unterschiedlichen Spielsachen. Also wenn mir jetzt zum Beispiel einfällt, so einen Igelball zu nehmen und dafür brauchst du natürlich einmal auch dieses Ertasten, oft auch die orale Phase ist in den Mund zu nehmen. Wie fühlt sich so ein Igelball an? Der ist so unterschiedlich strukturiert. Dann aber auch mal ganz normalen Holzring. Wie fühlt der sich an? Ist der schwer? Ist der leicht? Wie ist der aufgebaut? Einen großen Ball, vielleicht einen großen Wasserball. Also auch so auf die unterschiedlichen Spielsachen oder was ihr so im Haushalt findet, mal zu schauen, wie sehen die Kinder diese Sachen und dann auch, wie greifen sie die?
Und ein schwerer Gegenstand gibt mir im Körper ja auch nochmal für die ganze Tiefensensibilität auch ganz andere Informationen, die ich dann in meinem Gehirn verarbeite, als ein leichter Gegenstand. Ne? Also auch da haben wir ja nochmal den Aspekt, dass ich da ganz viel an Entwicklung tut, alleine dadurch, dass ich unterschiedlich schwere Gegenstände anfasse und hochhebe.
Wir sind jetzt so von der Entwicklung des Sehens, also der Sehfähigkeit, ganz langsam in den Bereich des Greifens oder der Fingerfertigkeit gekommen. Und um mal so ein bisschen den Eltern so einen Meilenstein oder so ein paar fixe Punkte zu nennen. Das ist ja das, was ihr sicherlich in euren Kursen auch
hört, Eltern suchen das. Das heißt, die brauchen, suchen die Information, ab wann muss mein Kind denn? Mein Kind greift irgendwie noch nicht gezielt. Das Nachbarkind macht das aber schon. Was kennt ihr so? Das heißt, ab wann sehen wir, dass Kinder das mit ihrer Sehfähigkeit, dass die Sehfähigkeit so weit ausgeprägt ist, dass ein Gegenstand gezielt gegriffen werden kann? Was wissen wir da?
Was wir sehen ist, dass vor allen Dingen Kinder sich unterschiedlich entwickeln. Und zwar sich unterschiedlich entwickeln, was die Sehfähigkeit angeht, unterschiedlich entwickeln, was die Greifmotorik angeht und auch unterschiedlich entwickeln, was die Grobmotorik angeht. Und das sollte eigentlich auch das Wichtige sein. Ich weiß, dass viele Eltern sich diese Meilensteintabellen angucken und ich verstehe auch, dass da so dieses Bedürfnis ist, ein bisschen Sicherheit und eine Orientierung zu bekommen. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass diese Meilensteine nicht bedeuten, dass es zu diesem Zeitpunkt 100% der Kinder erreicht haben, sondern dass das 70% der Kinder sind im Schnitt, die diesen Meilenstein zu diesem Zeitpunkt schaffen. Und das bedeutet, es gibt eine große Menge an Kindern, die das früher machen oder die das ein bisschen später tun und dass das völlig in Ordnung ist. Also wirklich zu sagen, diese Meilensteintabellen können für euch eine Orientierung sein, aber bitte nehmt sie nicht als gesetzte Zahl. Und wenn ihr euch solche Meilensteintabellen anschaut, könnt ihr auch gerne bei uns in den Shownotes gucken. Wir verlinken euch welche. Achtet darauf, dass es wirklich diese Entwicklungstabellen sind, die ihr von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung habt, von Kindergesundheit-Info oder von Ärzten. Also, dass da wirklich ein guter fachlicher Hintergrund hintersteht.
Genau. Und wenn ihr dieses Ganze komplett beobachtet, umso älter eure Kinder werden, umso mehr merkt ihr, dass Sehen, Grobmotorik und das alles zusammenhängt. Denn die Kinder, die krabbeln, die müssen ja auch gut sehen können und müssen dann auch Entfernungen abschätzen können. Das, was wir vorhin schon mal gehört haben. Einmal diese Raumwahrnehmung, aber auch Entfernung. Und auch dann, wenn sie dann aufstehen, aus dem Stand irgendetwas zu greifen. Oder aus dem Krabbeln zu greifen, es hochzunehmen. Das sind so viele Verknüpfungen, die da dann schon stattgefunden haben, was das Baby eben in diesen ersten Wochen, in den ersten Anfangsmonaten ganz intensiv geübt hat. Wie greife ich den Gegenstand? Wie sieht der Gegenstand aus? Um das dann eben auch in schnelleren Abläufen umsetzen zu können und weiter nutzen zu können. Also es sind ganz, ganz spannende Entwicklungen, die ihr da beobachten könnt.
Und beobachtet doch euer Baby einfach mal, was für ein Entwicklungsbereich ist denn gerade Thema eures Kindes? Wir wissen, und das habt ihr vielleicht in früheren Podcast-Folgen von uns ja auch schon gehört, dass es viele verschiedene Entwicklungsbereiche gibt und die können nicht immer alle gleichrangig bearbeitet werden. Also vielleicht ist gerade von eurem Kind das Thema Grobmotorik das, was Vorrang hat vor anderen Sachen. Und dann sind vielleicht Bereiche wie Sprachentwicklung einfach gerade mal nicht so das Thema. Und auch da guckt euch nicht diese einzelnen Bereiche isoliert an auf einer Tabelle, sondern schaut, was ist gerade bei eurem Kind Thema und weswegen hat das eine Vorrang und dann tritt das andere ein bisschen in den Hintergrund. Das finde ich auch immer noch mal so einen ganz wichtigen Aspekt.
Das finde ich super wichtig. Das, genau. Da bin ich absolut bei dir, Sarah. Kein Kind entwickelt sich nach Schablone. Alle Kinder zeigen, und ich finde, zeigen auch ganz, ganz früh schon individuelle Vorlieben oder zeigen Bereiche, wo sie einfach ganz schnell wirklich vorankommen, während andere Kinder sich noch mit anderen Dingen beschäftigen. Also da ist Entwicklung absolut total individuell. Und trotzdem ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es besonders gut zu beobachten in der grobmotorischen Entwicklung wir so etwas wie ein Bewegungsmuster oder wie ein Entwicklungsmuster bei unseren Kindern erkennen, das wir symmetrisch und asymmetrisches Bewegungsmuster nennen.
Vielleicht sollten wir das auch noch mal kurz der Vollständigkeit halber erklären.
Wenn wir uns mit der motorischen Entwicklung beschäftigen, ist es einfach noch mal ganz wichtig, sich klarzumachen, dass diese Bewegungsentwicklung immer ein Wechselspiel ist zwischen Symmetrie und Asymmetrie. Das bedeutet, für die motorische Entwicklung ist es wichtig, dass ich in der Symmetrie bin, das heißt in der Sicherheit, in einem festen und sicheren Stand beispielsweise, wenn Kinder sich schon hochziehen können, und dass ich von da aus wieder in die Asymmetrie gehe, das heißt, dass ich dann irgendwann anfange, zum Beispiel einen Fuß nach vorne zu setzen, um in die Fortbewegung zu kommen. Und das könnt ihr euch als spiralförmige Entwicklung vorstellen von den Babys, wenn sie auf der Rückenlage sind, dann irgendwann in die Bauchlage kommen. Und so ist die motorische Entwicklung ein stetiger Wechsel zwischen symmetrischen und asymmetrischen Bewegungsstationen.
Ja, genau. Genau das meinte ich. Symmetrie und Asymmetrie, diese beiden Bewegungsprinzipien, wechseln sich in der grobmotorischen Entwicklung unserer Kinder ab. Das heißt, entweder sind die Kinder in einer Symmetrie, heißt beide Körperhälften machen dasselbe bzw. befinden sich in der gleichen Position. Und danach geht es asymmetrisch weiter. Das bedeutet, eine Körperhälfte macht etwas anderes als die andere.
Ihr habt jetzt in dieser Folge euch hoffentlich ein bisschen über die Sehfähigkeit, Greifmotorik und Körpermotorik informieren können. In der zweiten Folge werden wir uns dann mit der kognitiven, emotionalen und Sprachentwicklung beschäftigen. Ebenfalls ganz, ganz wichtige Bereiche für das, was Kinder im ersten Lebensjahr so erfahren. Und genau, wir hoffen, dass du dich auch hierfür interessieren kannst. Sarah, haben wir denn ein schönes Zitat, das diese Folge heute ein bisschen abrundet?
Liebe Nina, natürlich haben wir ein wunderschönes Zitat, wie bei jeder Folge. Das ist diesmal von Patricia Pomnitz, die ihr auch als Sprachgold bei Instagram findet. Ein Kind ist wie ein Schmetterling im Wind. Manche fliegen höher als andere, aber alle fliegen so gut sie können. Sie sollten nicht um die Wette fliegen, denn jedes ist anders, einzigartig und etwas ganz Besonderes.
Das ist wieder wunderschön. Darin ist Sarah wirklich gut.
Eins meiner Talente.
Das kann sie wirklich richtig gut. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, teile es uns vielleicht mit. Hinterlass uns ein Like auf unserem Insta-Kanal. Hinterlass uns eine Bewertung auf der Plattform, auf der du diesen Podcast hörst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.